Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector.
Ein neuer Podcast, das bewegt das Saarland, heute mit einem neuen Gast, Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ist schon einige Zeit her, wo Sie das letzte Mal hier waren, und in der Zwischenzeit ist ziemlich viel passiert. Sie war mal Ministerpräsidentin im Saarland, ich glaube, das kennen unsere und wissen unsere Hörer alle, und jetzt deuten sich neue Wege an, aber wir wollen mal ein bisschen über Ihre Zeit in Berlin sprechen, und vielleicht kommen wir nachher auch noch auf das Pflichtwahlkampfthema Klima zu sprechen, denn da gibt es einige Verwerfungen oder Fragezeichen, die sich die Leute im Land einfach stellen, weil sie sich nicht vorstellen können, wie dieser große Wechsel stattfinden soll. Herzlich willkommen, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ich wieder hier bei Radio Salü sein kann.
Sie sind Ministerpräsidentin gewesen, lange Zeit, und haben sich dann im Frühjahr 2018 dazu entschlossen, nach Berlin zu gehen. Das war nicht Ihr erster Besuch in Berlin. Sie waren schon mal da, nämlich 20 Jahre vorher, 1998. Da sind Sie nachgerückt für einen gewissen Herrn Töpfer, Klaus Töpfer. Den werden wir im späteren Verlauf auch noch ein paar Mal erwähnen können, weil das ist ein Stück weit auch ein Begleiter Ihrer politischen Laufbahn, oder?
Ja, das ist so. Und es ist in der Tat so, damals war es sogar noch Bonn, eine der letzten Legislaturperioden in Bonn, wo ich für ihn 8 Monate nachgerückt bin. Und als wir 1999 die Wahl hier gewonnen haben, wäre ich normalerweise als Nachrücker wieder in den Bundestag gekommen. Aber damals habe ich mich auf Bitten von Peter Müller für Saarland entschieden, bin dann hier geblieben und 2018, wie gesagt, auf Bitten der Bundeskanzlerin dann wieder für Berlin.
Sie haben sich damals auf Bitten von Peter Müller für das Saarland entschieden, aber da war, glaube ich, auch noch die Familie ein ganz großer Punkt, der Sie dazu gebracht hat, zu sagen, ach, vielleicht doch lieber nicht so die ganz große Politik, sondern lieber so im Landtag, oder?
Ja, also Familie hat natürlich eine ganz große Rolle gespielt, weil die Kinder da auch noch viel, viel kleiner waren. Und Familie hat auch jetzt bei den anderen Entscheidungen, war auch immer als Berater mit an der Seite. Jetzt sind die Kinder größer. Aber trotzdem ist natürlich diese Absprache in der Familie ist nach wie vor wichtig, egal wie klein oder wie groß die Kinder sind.
Und egal wie klein oder wie groß das Amt ist?
Ja, es gibt aus meiner Sicht keine kleinen oder großen Ämter. Es gibt nur Ämter und Verantwortungen vor allen Dingen, die man wahrnimmt, und die muss man so gut wahrnehmen, wie es irgendwie geht. Gibt auch keine kleine oder große Politik, habe ich immer gesagt. Denn in der Kommunalpolitik werden genauso wichtige Entscheidungen für die Lebensumstände von Menschen getroffen wie auf der nationalen oder internationalen Ebene. Und da geht es einem auch darum, ist es gute oder ist es schlechte Politik.
In der Kommunalpolitik kriegt man es aber vielleicht ein bisschen schneller zu spüren als in der großen Politik, oder?
Ja und nein. Also Kommunalpolitik ist wirklich ein hartes Brot, ist eine sehr gute, wenn man so will, eine sehr gute politische Kinderstube, weil man wirklich sehr konkret arbeiten kann. Man bekommt nach einer Stadtratssitzung sehr unmittelbar, im Zweifel in der nächsten Kneipe, die Rückmeldung war gut, war weniger gut. Und das ist natürlich in der, sagen wir mal, nationalen Ebene etwas anders. Es sind oft komplexere Themen, es dauert länger, bis man auch Ergebnisse sieht. Aber insgesamt hat sich natürlich mittlerweile auch durch die neuen Medien, durch Social Media, durch die Möglichkeiten, viel unmittelbarer und schneller reagieren zu können, dieses Thema der direkten Rückmeldung sehr verändert.
Man muss aber auch gerade durch die sozialen Medien viel spezifischer kommunizieren. Und das ist, glaube ich, gerade im politischen Bereich unfassbar schwierig geworden in den letzten 12-16 Monaten, seit Corona sowieso, aber auch schon davor. Und da wird auch ein Punkt kommen, wo es in Ihrer Karriere einen, naja, sagen wir mal, einen sehr steinig gepflasterten Weg gegeben hat, eine sehr steinig gepflasterte Strecke, wegen dem Thema auch Kommunikation und dem Umgang miteinander und untereinander. Sie sind auf Bitten der Kanzlerin nach Berlin gegangen, im Prinzip mit dem Auftrag als CDU-Generalsekretärin nochmal Frieden in der Union zu stiften. Und dafür sind Sie auch groß geschätzt worden. Was war eigentlich damals das Problem?
Also das Problem war ein sehr zerrüttetes Verhältnis zwischen CDU und CSU, im Kern immer noch resultierend aus der Flüchtlingssituation, aus der Frage des richtigen Umgangs. Es war im Grunde genommen etwas, was nicht wirklich aufgearbeitet war. Und das hat sich dann immer wieder aufgeladen an vielen auch kleinen Themen. Und das ist wirklich ein hartes Stück Arbeit gewesen in 2018, aber dann vor allen Dingen auch, nachdem ich den Vorsitz übernommen habe, zusammen dann nachher auch mit Markus Söder, das wieder auf eine bessere Grundlage zu stellen. Und das ist gelungen und hat ja jetzt auch das nicht ganz einfache Finden des Kanzlerkandidaten ja trotzdem auch ganz gut überstanden. Also das zeigt, da ist ein gutes Fundament, und da bin ich auch sehr froh drüber.
Sie sind als CDU-Generalsekretärin, als die große Hoffnung angekündigt worden und auch oftmals benannt worden. Und eigentlich war es jedem klar, dass sie früher oder später den Bundesvorsitz übernehmen werden und, so der Wähler das so entscheidet, auch die Kanzlerschaft. Für alle anderen im Land war das irgendwie gegessen, für sie aber irgendwie doch nicht. Warum eigentlich nicht?
Zuerst einmal hätte ich mir sehr gewünscht, ich hätte noch länger Zeit gehabt, auch als Generalsekretärin weiterarbeiten zu können, weil das gibt einfach die Möglichkeit, auch hinter den Kulissen Dinge umzugestalten, Prozesse anders zu machen. Und da war die Zeit relativ kurz, war in 2018 auch eben viel durch diese internen Debatten bestimmt. Und dann ja relativ schnell auch dieser interne Wahlkampf um den Bundesvorsitz. Und man muss natürlich sehen, dass das eine sehr ungewöhnliche Aufstellung war, sozusagen. Es war das erste Mal seit ewig langer Zeit, dass in der CDU Kanzleramt und Parteivorsitz getrennt war. Und man muss einfach feststellen, dass diese am Ende dann doch ungeklärte Frage, wer soll jetzt eigentlich der nächste Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin werden, eben insbesondere in schwierigen Zeiten, wo es darum ging, die Partei auch in der Führung zusammenzuhalten, dass einem das ein Stück weit auch Kraft genommen hat. Und das war für die Partei insgesamt schädlich. Und das hat mich am Ende dann auch dazu gebracht zu sagen, okay, das muss anders bereinigt werden und das geht nur, wenn ich den Schritt zurück mache.
Dieses Opfer, was Sie da gebracht haben, wie schwer fällt Ihnen das im Nachblick?
Also ich werde oft gefragt, ob ich es auch mit Blick auf Corona bereut habe, ob ich gedacht habe, naja, vielleicht noch ein paar Wochen durchgehalten. Und ich muss sagen, dieser Gedanke ist mir wirklich noch nie gekommen, weil das war damals in der Situation wirklich auch nach langer Überlegung und aus tiefer Überzeugung der richtige Schritt. Und zudem stehe ich auch und ich glaube, dass es auch einfach den Weg frei gemacht hat für eine andere Entwicklung. Eine, die ja im Moment ist noch lange hin zur Wahl, aber jetzt eigentlich ganz vernünftig Fahrt aufnimmt. Und insofern bin ich da mit mir im Reinen und blicke da jetzt auch nicht irgendwie Fragen zurück.
Während dieser Kandidatenkür habe ich mir hin und wieder mal gedacht, mein Gott, muss die Frau Kramp-Karrenbauer froh sein, dass sie da raus ist aus der Nummer. Wenn sich diese Güterzüge aufeinander zubewegen aus Bayern und NRW, da will man sicherlich nicht den Finger dazwischen halten und ist froh, wenn man sich das mit ein bisschen Abstand aus angucken kann. War das so? Haben Sie das so erlebt?
Ja, sagen wir mal, ich habe es, glaube ich, wie jedes andere CDU-Mitglied so eher ein bisschen mit erlitten, weil wir uns, glaube ich, alle miteinander natürlich einen anderen Prozess auch gewünscht hätten. Aber es war am Ende eben auch ein offenes Ringen miteinander, auch in den Gremien. Ich habe ja die Debatte auch im Bundesvorstand mitgeführt. Und das Wichtigste ist, dass es am Ende eben wirklich auch ein Commitment gibt, eine Vereinbarung gibt, dass das, was man dann immer sagt, wenn die Entscheidung getroffen ist, stehen wir alle zusammen, dass das auch wirklich gelebt wird. Und das hat vielleicht am Anfang so ein bisschen geruckelt, aber ich glaube mittlerweile, jetzt spätestens auch mit dem Wahlprogramm, sind die Reihen da gut aufgestellt. Gut geschlossen und insofern, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen für den Wahlkampf.
Wenn man Armin Laschet und Markus Söder beobachtet, dann gibt es immer noch so Nicklichkeiten, sagt der Saarländer, so Frotzeleien zwischen Männern, dass bei der Begrüßung der Markus Söder den Ellbogen besonders hoch hält und sich der Laschet auch mal ein bisschen strecken muss. Ist das wirklich nur Nicklichkeiten oder ist das noch so ein ganz kleines bisschen Sand ins Getriebe werfen?
Oh, das ist schwer zu sagen, aber Markus Söder hat auch einfach so eine Art, ich glaube, das meint er auch gar nicht böse, aber das hat jeder von uns schon so mitbekommen und insofern ist es einfach ganz gut, wenn man ihn auch aufziehen kann. Also insofern ist aber die grundlegende Frage, die ist auch durch die Beschlussfassung im Vorstand einfach geklärt worden und auch jetzt durch das gemeinsame Wahlprogramm. Und insofern an der Basis ändert sich da nichts.
Die grundlegenden Fragen sind geklärt und wir marschieren dann auch in diese Richtung. Das ist eine Basis, die Sie als CDU-Generalsekretärin nochmal mit neu gelegt haben, ausfließend aus dem Jahr 2015 mit der ganzen Einwanderungswelle, die da gekommen ist. Ist dieses Thema innerhalb der CDU wirklich gegessen? Ist man sich klar darüber, wie man in Zukunft mit Zuwanderung umgeht?
Wir haben ja damals das Werkstattgespräch gemacht. Das ist ja auch viel diskutiert worden. Und in diesem Werkstattgespräch, wo es eigentlich vor allen Dingen darum ging, auch nochmal aufzuarbeiten, was war jetzt in der Vergangenheit und was lernen wir vor allen Dingen für die Zukunft? Und ich kann nur sagen, seitdem ist das in der CDU auch kein wirklich kontroverses Thema mehr gewesen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wir erleben im Moment gerade, wie Belarus, ich sag mal, sehr systematisch seine Grenzen öffnet für Migranten zur Einreise nach Litauen. Und wenn man jetzt sieht, wie ganz anders wir gleich reagieren, wie Litauen zum Beispiel Frontex anfordert fürs Land, wie die EU aufmerksam ist, wie wir auch sozusagen innerhalb der Bundesregierung das untereinander austauschen, das zeigt ganz deutlich, wir haben da viel gelernt und deswegen ist sich auch jeder sehr einig, so wie das 2015 gelaufen ist, so könnte es bei uns und sollte es bei uns nicht nochmal laufen.
Da hat sich wirklich viel getan in den Jahren. Es ist unter anderem auch ein politischer Gegner auf die Bühne getreten mit der AfD, die ein Stück weit mit dafür verantwortlich war, dass sie vom Bundesvorsitz nochmal weggehen mussten. Nämlich die Thüringen Ministerpräsidentenwahl, die dort stattgefunden hat. Da mussten sie regeln. Wann ist Ihnen da eigentlich aufgefallen, dass der Rückhalt innerhalb der Parteikonstruktion, die es da gegeben hat, bei Ihnen nicht so war, wie er eigentlich sein sollte?
Wir hatten ja als diese schreckliche, und für mich war das echt eine schreckliche und eine Schocknachricht, dass ein FDP oder ja, dass ein Kandidat gewählt ist, sozusagen mithilfe auch von AfD und von CDU-Stimmen. Das war ein echter Schock. Und das war nicht nur national, sondern auch internationalen Schock. Und wir waren uns da im Präsidium sehr schnell einig, dass auch eine ganz harte Linie gefahren wird, dass wir auch ganz klar sind, das kann nicht so bestehen bleiben, das muss zu einer Neuwahl auch kommen. Und das war ja der Punkt, wo ich auch zum Landesverband hingefahren bin, bis in die Nacht verhandelt habe. Das war sehr schwer, überhaupt eine gewisse Bewegung hinzubekommen. Es hat mir aber auch sehr deutlich gemacht, wie empfindlich die Wahrnehmung ist, auch aus der Geschichte heraus. Wir sind so nach dem Motto, wir sind über viele Jahrzehnte von Berlin aus dominiert worden und jetzt kommt sozusagen die Parteizentrale und sagt uns wieder, was wir tun sollen. Das ist eine ganz hohe Sensibilität gewesen. Und wo ich aber wirklich den Eindruck hatte, wir müssen aufpassen, dass uns nicht ein gesamter Landesverband abbricht und wegdriftet. Und das können sie nur zusammenhalten, wenn wirklich auch, ich sag mal, das Führungsgremium an einem Strang zieht. Und da hat man eben dann gemerkt, dass auch mit Blick auf diese noch ungeklärte Kanzlerkandidatenfrage eben dann, ich sag mal, die Unterstützung vielleicht nicht 100% war, wie es nötig gewesen wäre, sondern nur ein paar 90% oder so. Das kann man persönlich aushalten, das ist nicht schön, aber das kann man aushalten. Aber in der Situation beginnt es dann wirklich richtig Schaden anzurichten für die Gesamtpartei. Und da habe ich für mich eben gesagt, okay, als Parteivorsitzende trage ich die Gesamtverantwortung. Und dann ist auch klar, wenn die Situation dann nur zu bereinigen ist, dadurch, dass ich eben den Schritt zurückgehe, dann mache ich das.
Nun haben Sie den Schritt zurückgetan, sind aber auch gleichzeitig in dem Bereich schon wieder einen Schritt nach vorne gegangen, in dem Sie ein Ministeramt schon getragen haben zu der Zeit. Sie sind Bundesministerin für die Verteidigung geworden. Wie ist es dazu gekommen? Sie haben das Amt als Generalsekretärin angetreten, ohne eine Beteiligung im Bundestag zu haben. Sie haben das im Prinzip ohne Netz und doppelten Boden gemacht, was Ihnen viel gutes Ansehen angebracht haben. Dann sind Sie aber trotzdem ins Kabinett gewechselt. Da hat schon der ein oder andere gedacht, na, das ist so eine Sicherheit. Maßnahme. War es so?
Nein, es war nicht keine Sicherheitsmaßnahme, weil es gibt auch viele, die sagen, also wenn man sich irgendwie absichern will, dann geht man in jedes Ministerium, nur nicht ins Verteidigungsministerium. Die Situation, also erstens muss man sagen, als Angela Merkel mich gefragt hatte, nach Berlin zu kommen, ging es auch schon um das Verteidigungsressort. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe damals gesagt, ich glaube, ich kann als Generalsekretärin an der Stelle im Moment sozusagen bin ich notwendiger einfach. Und in der Situation, in der es zu dieser Amtsübernahme der Verteidigungsministerin kam, war es ja so, dass Ursula von der Leyen ja sehr schnell gewechselt hat nach Brüssel als Kommissionspräsidentin. Und dann gab es eben zwischen Angela Merkel und mir die Überlegung, wer soll das jetzt übernehmen? Ich habe eine gewisse Erfahrung auch als Innenministerin gehabt, aber vor allen Dingen ging es auch um die Frage, wie setzen wir als CDU auch nochmal das Zeichen der wirklichen Wertschätzung auch an die Bundeswehr. Und dann waren wir beide der Meinung, das stärkste Zeichen ist, wenn man sagt, okay, die Chefin, also Parteivorsitzende, übernimmt das Amt selbst. Und das war der Grund, weshalb ich dann gesagt habe, okay, ich übernehme das Amt.
Das waren ja heftige 4 Jahre. Da ist so viel in so schneller Folge aufeinander passiert. Wenn Sie jetzt mal, wird wahrscheinlich das nächste halbe Jahr auch noch nicht dazu kommen, dass Sie mal eine wirklich ruhige Minute haben und sich mal darauf zurückbesinnen. Wie nehmen Sie diese Fahrt, diese Höllenfahrt eigentlich wahr?
Also als echt stürmisch und auch mit vielen schweren Phasen, auch für mich persönlich, auch für meine Familie, aber insgesamt auch sehr dankbar, weil ich in dieser Zeit unglaublich viele Erfahrungen machen durfte, auch sehr positive, tolle Menschen kennengelernt habe, jetzt auch jeden Tag wirklich auch tolle Menschen bei der Bundeswehr treffe, international in Zusammenhängen wirken kann, wie ich mir das vorher nicht vorstellen konnte, auch viel dazugelernt habe. Also persönlich echt auch sagen muss, das hat mich auch ein Stück sozusagen weiterentwickelt. Und insofern sage ich, ja, keine einfache Zeit, aber eine, von der ich sage, ich bin auch ein Stück stolz darauf, in diesen 4 Jahren sozusagen auch jetzt mit dabei gewesen zu sein.
Nach dieser Tour könnte, glaube ich, jeder verstehen, wenn man sagt, so, jetzt habe ich die Faxen dick. Ja, ich hänge das Ding jetzt an den Nagel, ich will jetzt nicht mehr. Sie machen genau das Gegenteil. Warum?
Ich habe das in der Tat auch lange überlegt, weil das jetzt auch so auch nach über 20 Jahren in politischen Ämtern und Verantwortung vom Alter her so ein Punkt ist, wo man in der Tat überlegen muss, mache ich jetzt einen Cut oder noch nicht, und habe das so lange mit meiner Familie besprochen und muss sagen, am Ende war es auch ein bisschen meine Familie, weil die gesagt hat, also ehrlich, wir können uns überhaupt gar nicht vorstellen, dass du jetzt auf einmal zu Hause bist, keine Politik mehr machst und die Leidenschaft, die Dinge anzugehen, ob das jetzt nachher als Bundestagsabgeordnete ist oder Ministerin, das ist jetzt erstmal dahingestellt, weil es geht darum, Probleme zu sehen und zu sagen, okay, gibt es da eine Lösung, was kann ich da machen? Auch das, was ich jetzt alles in den Jahren aufgebaut habe, auch an Netzwerken, an Kontakten, an Einflussmöglichkeiten, das dann auch zu nutzen. Und da habe ich lange hin und her überlegt und muss sagen, war die Lust immer noch da? Und dann haben wir gesagt, okay, Familie macht mit, also dann noch einmal in dieser Legislaturperiode ran.
Eine Runde geht noch. Im Merkur ist Ihre Amtszeit als durchwachsen und von Wahlschlappen und Umfragepleiten geprägt bewertet worden. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie persönlich die Bilanz für Ihre Zeit, die Sie bisher in Berlin verbracht haben?
Naja, als Parteivorsitzende, ich glaube, es ist klar, ja, das stimmt. Es gab schwierige Umfragezeiten, es gab auch Fehler meinerseits. Trotzdem muss man sagen, es ist die Aussöhnung mit der CSU gelungen. Wir haben die Grundlage gelegt auch und die Vorarbeiten für das neue Grundsatzprogramm und darauf aufbauend jetzt auch das Wahlprogramm. Wir haben in der Frage der Frauenförderung, Satzungsänderungen entscheidende Schritte im Bundesvorstand gemacht. Wir haben mit der Zuhörtour nochmal unsere Basis näher rangebracht. Also glaube, wir können auch mit Fug und Recht sagen, mit dem Team gemeinsam, da haben wir auch einiges auf den Weg gebracht und wahrscheinlich werden sich viele dieser Effekte auch auf der Zeitachse erst einstellen. Ja, und bei der Bundeswehr ist natürlich auch so, es gibt in diesem Riesenladen jeden Tag etwas, was ein bisschen schräg läuft, was noch nicht funktioniert. Aber wir haben gesagt, wir wollen die Bundeswehr wieder näher in die Mitte der Gesellschaft bringen. Wir haben deswegen gesagt, jeder, der Uniform trägt, fährt kostenfrei Bahn. 1 Million Tickets gelöst. Die Rückmeldungen sind wirklich sehr, sehr positiv. Die Bundeswehr ist, glaube ich, die Organisation, die mit am meisten geholfen hat, in den letzten Monaten Corona zu bestehen. Gar keine Frage. Und wir haben auch in den Rüstungsprojekten Fortschritte gemacht. Ich habe jetzt gerade, nicht zur Freude von allen, aber sehr erfolgreich, den höchsten Etat ever für die Bundeswehr erstritten, viele Rüstungsprojekte mit auf den Weg gebracht, mit Unterstützung des Bundestages. Da macht man sich sozusagen nicht zum beliebtesten Politiker aller Zeiten, aber es lohnt sich für die Truppe zu kämpfen. Und ich glaube, viele der sicherheits- und außenpolitischen Diskussionen, die wir heute in Deutschland führen, sind über das Verteidigungsministerium angestoßen worden. Und insofern, glaube ich, viel und hart gearbeitet und viele, viele der Punkte und manches darüber hinaus, was im Koalitionsvertrag vereinbart war, durchaus auch umgesetzt.
Die Truppe hat's verdient. Dieses Statement kann ich gerne mal abgeben als ehemaliger Soldat, dass dort aufgerüstet wird, auch finanziell und nachgerüstet wird. Das ist zwingend notwendig. Was die Truppe nicht verdient hat, sagen viele Menschen draußen, ist die stille Ankunft. Sie haben das mit Ihnen besprochen und um den Brückenschlag nochmal zu Klaus Töpfer zu schlagen. Der hatte nach ihrem Abgang als Bundesvorsitzende gesagt, sie hat versucht, die Menschlichkeit in die Politik zurückzubringen. Und wenn wir jetzt über die stille Ankunft reden, dann ist es eigentlich genau das. Sie haben versucht, das ein bisschen menschlicher zu sehen und nicht nur einen Befehlsapparat dort abwickeln zu lassen. Trotzdem wird ihnen das übel genommen. Die Kameraden sind auf sie zugekommen und haben gesagt, wir möchten gerne so schnell wie möglich nach Hause. Sie haben dem Wunsch stattgegeben und werden trotzdem dafür jetzt wieder zur Rechenschaft gezogen. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um?
Ja, man kann über diese Frage, wie man das gestaltet, immer unterschiedlicher Auffassung sein. Und das Erste, was ich sagen möchte, für mich war vor allen Dingen wichtig, dass alle gesund und ohne Schäden zurückkommen. Und was viele vergessen, das war in den letzten Wochen und in den letzten Tagen eine hochgefährliche Situation. Und wir wussten bis zum Ende, nicht bis der Letzte im Flieger saß, gibt es noch Angriffe der Taliban, reicht der Schutz aus, kommen die sicher aus dem Luftraum? Und als ich gehört habe, sie haben afghanischen Luftraum verlassen, ist mir echt ein Mittelgebirge vom Herzen gefallen. Und wir haben gesagt, wir wollen für den gesamten Afghanistan-Einsatz, für alle Kontingente über 20 Jahre, für die Zivilisten, die bei uns gearbeitet haben, für die Hinterbliebenen von den 59, die in Afghanistan gestorben sind und viele, die verletzt worden sind, für die wollen wir einen würdigen Abschluss machen. Und das machen wir zusammen mit dem Bundespräsidenten, das machen wir zusammen mit der Bundeskanzlerin, mit dem Bundestag und das machen wir am 31. August. Und dann haben wir gefragt, wie machen wir das, wenn sozusagen die letzten Männer das Land verlassen? Weil es zum einen eine, sagen wir mal, geheime Aktion war. Ich habe selbst erst wenige Stunden vor der Ankunft sozusagen das Signal bekommen, jetzt ist der letzte Flieger unterwegs, aus Sicherheitsgründen. Und dann haben wir mit den Bataillonskommandeuren gesprochen, mit dem Einsatzkontingent, mit dem Führer, mit dem Einsatzführer. Und alle haben uns gesagt, wir möchten kein großes Zeremoniell, wir möchten nach Hause. Und sie sind empfangen worden von einem Mann, von General Pfeffer, der im Einsatzführungskommando die letzten Jahre diesen Einsatz geführt hat und wirklich gut geführt hat. Und der Generalinspekteur und ich waren auch der Auffassung, wenn es jemand verdient hat, die Ehre, diese Männer in Empfang zu nehmen, dann ist es dieser General. Und das hat uns dazu gebracht, zu sagen, wir machen das so. Und für mich ist der entscheidende Punkt, wie die Truppe das sieht. Und aus der Truppe bekomme ich viel Unterstützung, weil sie sagen, es ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Und das ist dann auch mal ein Punkt, wo eine Ministerin eben auch vor der Truppe stehen muss und sagen muss, Entschuldigung, auch politischer Raum, aber diese Interessen gehen in der Situation vor.
Das ist nochmal so das Thema Menschlichkeit, in dem Sie dann auch gehandelt haben. Es ist aber auch zum anderen, und das zieht sich so ein bisschen durch die letzten 4 Jahre, nicht nur bei Ihnen, sondern generell in der bundespolitischen Situation, das Thema Kommunikation. Wie kommuniziert man solche Dinge nach außen, dass man nicht, ich sage es jetzt mit Absicht provozierend, nicht ständig missverstanden wird oder schlecht verstanden wird? Und gerade Kommunikation, wir hatten eben ganz kurz über Social Media gesprochen, Kommunikation hat seit 2015 sehr hart zugenommen. Da gibt es der Umgang untereinander und miteinander ist von Hass und Hetze geprägt. Wie nehmen Sie das wahr als Politikerin? Gerade wenn man jetzt auch über ein weiteres Thema sprechen, viele Menschen verstehen die ganze Klimafrage überhaupt nicht und sagen, da muss man nur drüber reden, weil jeder drüber redet, aber eigentlich soll es doch so weitergehen wie vorher. Niemand will den Planeten opfern, aber keiner will sein Verhalten verändern. Und das wird sehr hart und sehr heftig diskutiert, auch bei dem CDU-Papier zum Thema Klima. Klaus Töpfer hat gesagt, um das Klima nochmal zu retten, muss ich nochmal genau nachgucken, in der Westfälischen wird er zitiert mit, wir müssen eine Zukunft mit sozialer Gerechtigkeit schaffen, ökologischer Verantwortlichkeit und ökonomischer Begrenzung. Im CDU-Wahlprogramm hat Armin Laschet im Brigitte-Talk gesagt, wir müssen die Wirtschaft entfesseln. Das sind zwei Dinge, die stehen erst einmal konträr gegeneinander.
Also ich glaube gar nicht, dass das konträr gegeneinander steht, weil wenn Armin Laschet davon spricht, dass man Wirtschaft entfesseln muss, dann meint er vor allen Dingen, dass man sie ein Stück weit von Bürokratie befreien muss. Denn was ich erlebe, auch jetzt gerade in den letzten Monaten von Corona, ist, dass viele in Deutschland sagen, wir wollen eigentlich was machen. Wir haben eine Idee, wir würden es gerne umsetzen, aber ehrlich gesagt mit der Bürokratie und so langsam und so schwierig das bei uns ist, da brauchen wir mehr Luft. Und dazu hat er ja auch ein entsprechendes Entfesselungsgesetz in Nordrhein-Westfalen gemacht und das funktioniert ganz gut. Worüber er und Klaus Töpfer sich, glaube ich, sehr einig sind, und das ist auch eine Position, die ich teile, ist, dass man dieses Wirtschaft auch begrenzen, dass das eben auch bedeutet, in Zeiten des Klimawandels, man kann nicht mehr wirtschaften und sagen, okay, interessiert mich alles nicht, oder wenn ich noch ein bisschen Luft frei habe, dann mache ich auch was gegen den Klimawandel. Sondern wir müssen einfach verstehen, wir leben mitten in diesem Klimawandel. Und wir müssen sozusagen, wir alle sind permanent jeden Tag dabei, uns mit dieser neuen Realität schon auseinanderzusetzen. Und je schneller wir das tun und je schneller wir, Sie haben recht, jeder von uns, aber auch das Gesamtsystem Verhalten verändert, desto erfolgreicher können wir den Klimawandel auch abbremsen und stoppen. Und für mich ein gutes Beispiel ist hier im Saarland zum Beispiel Stahlindustrie. Ich glaube, keiner im Saarland will, dass die Stahlindustrie hier dicht macht und dass wir wieder Tausende von Arbeitslosen haben. Aber jeder von uns will, dass die Stahlindustrie so produzieren kann, dass es klimaverträglich ist. Wenn also Peter Altmaier jetzt sozusagen unter dem Stichwort grüner Stahl viel Fördergelder losgemacht hat und wenn ich höre, dass 90% dafür für grünen Stahl kommen, ist das etwas, was ganz massiv hilft, in einem Industrieland wie dem Saarland zu sagen, okay, wir sind Industrieland, aber wir sind trotzdem ein klimaverträgliches Industrieland. Jeder will, dass auch in Zukunft Autos hier gebaut werden. Aber es sollen dann eben Elektroautos sein oder welche, die mit Wasserstoff betrieben werden. Und ich glaube, wenn man die Dinge so angeht, und zwar nicht nur für den einzelnen Verbrauchern, sondern eben auch für die großen Branchen, dann ist das die klügste Art. Und die, finde ich, für die steht eben insbesondere auch Klaus Töpfer, weil der immer jemand war, der gesagt hat, man kann das auch mit sozusagen kluger Wirtschaftspolitik kombinieren. Und kluge Wirtschaftspolitik reagiert nicht nur darauf, sondern betrachtet sich die Realität und sagt, okay, ich gestalte diese Realität zu einem besseren um.
Wenn man in die Sphären Social Medias guckt, ich habe heute bei Twitter nachgelesen, da schreibt jemand, ich habe meinen Opel Corsa betankt, kleinste Motorisierung, 58 Euro. Ich bin auf das Auto angewiesen, keine Spaßfahrten, Arbeit, Einkaufen, Arzt. Wenn das so weitergeht, dann werden viele meiner Mitbürger entweder an der Heizung oder am Essen sparen müssen. Ausrufezeichen. Jetzt kommen wir nochmal zur Kommunikation. Wie bringt man den Menschen das bei, dass es eigentlich was Positives für sie ist, wenn wir versuchen, die Wirtschaft so umzubauen, dass sie die Schöpfung auch bewahren kann, um es mal mit ihren Worten zu sagen. Wie bringt man das den Menschen bei, dass es nicht mit einem weiter so tatsächlich so weitergeht?
Für mich gibt es zwei Punkte. Das eine ist, dass man sehr realistische Vorschläge machen muss, damit die Einzelnen auch den Eindruck haben und das Gefühl haben, ich kann das auch bewältigen, ich kann wirklich was machen. Und es muss auch sozusagen für den Einzelnen tragbar sein. Und natürlich ist es für jemanden, der in einer Großstadt lebt, der die U-Bahn vor der Haustür hat, einfach darüber zu reden, da muss man das Auto abschaffen, da fährt man mit dem Fahrrad. Aber jemand, der auf dem Land wohnt, wo es keinen ÖPNV gibt, der sagt, also ich arbeite Schicht im Krankenhaus und ich bin vielleicht alleinerziehend, ich brauche mein Auto, dem wird Angst und Bange. Und deswegen muss man aus meiner Sicht die Politik eben darauf einsetzen, zu sagen, okay, was machen wir für die Gruppe, die zum Beispiel für das Auto wirklich angewiesen ist? Wie unterstützen wir die, damit die nicht arbeiten gehen, um anschließend festzustellen, es geht alles fürs Auto drauf, ohne dass sie aber keine Arbeit finden? Und wo vor allen Dingen schaffen wir an anderer Stelle dann eben mehr Klimafreundlichkeit, sodass die Einzelnen nicht das Gefühl haben, also bei mir wird alles abgeladen, aber andere, die tun nichts dabei oder die tun sich sehr leicht damit. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl von Machbarkeit und Gerechtigkeit. Und das muss man adressieren.
Dieses Gefühl von Machbarkeit und Gerechtigkeit trifft dich so ein bisschen im Wording. Wenn man über Klimapolitik spricht und auch über Wirtschaftspolitik spricht, dann spricht man sehr oft vom Worte her erst für die Wirtschaft und später kommt das Thema Klima irgendwie obendrauf. Müsste da nicht ein Paradigmenwechsel erfolgen, dass man zumindest in der Sprache sagt, das Klima verlangt, dass wir das und das tun und nicht die Wirtschaft will das und das fürs Klima machen. Dass das einfach ein Stück weit verständlicher ist.
Das stimmt, dass wir oft bei dieser Frage der Formulierung, wo man ja auch viele das Gefühl haben, ja mein Gott, ist ja vollkommen egal, ob jetzt der eine sagt, er verlangt von dem anderen oder umgekehrt. Aber es steckt im Grunde genommen in beiden Punkten so ein bisschen diese Sichtweise dahinter. Wir leben jetzt in einer Realität. Klimawandel ist irgendwann und jetzt müssen wir irgendwann mal was machen. Fakt ist aber, und ich glaube, das wäre der erste entscheidende Punkt, dass wir uns jeden Tag immer sagen, wir leben mitten im Klimawandel, so wie wir auch mitten in der Digitalisierung leben. Das ist unser Alltag und damit gehen wir um. Also sich das immer wieder bewusst zu machen und zu sagen, Politik, gute Politik schafft diese Gleichzeitigkeit und muss sozusagen einfach sagen, okay, beginnt mit der Betrachtung der Realität und Klimawandel ist eine Realität, also muss die Politik jetzt handeln und jetzt die Maßnahmen ergreifen.
Politik definiert sich dadurch, dass sie Rahmen setzt. Ob das fürs gesellschaftliche Leben ist oder auch fürs wirtschaftliche Leben, ist im Prinzip egal. Diese Rahmen müssen sich an etwas orientieren. Woran orientieren Sie sich, wenn Sie zum Beispiel über Ihr Klimapaket, das die CDU beschlossen hat, reden? Ist das eher die Wirtschaft oder ist es eher tatsächlich die Frage des Klimas?
Es ist die Frage der Machbarkeit und auch der Akzeptanz durch die Menschen. Denn am Ende muss jeder Einzelne, aber auch sozusagen die gesellschaftlichen Gruppen, müssen diese Veränderungen mittragen und mit umsetzen. Und jeder Einzelne hat zum Beispiel als Kunde eine ungeheure Macht in der Hand, wenn er sich sozusagen dessen bewusst ist und die auch ausübt. Und wenn wir gerade nicht wollen, dass diese Gesellschaft auseinanderbricht über die Frage, wie viel Klima oder Klimapolitik darf es denn, soll es denn, muss es denn sein und wie viel kann ich mir persönlich erlauben, dann ist es wirklich wichtig zu sagen, okay, was ist realisierbar, was ist machbar, welche Schritte gehen wir und wie nehmen wir die Leute mit? Und ich glaube, die Leute haben ein ganz feines Gespür dafür, dass man ihnen auch die Wahrheit sagt. Das ist auch absolut notwendig, Aber sie wollen eben nicht nur das Ziel für 20, 30, 40, 50 hören. Sie wollen schon auch von uns wissen, okay, in welchen Schritten kommen wir denn dahin? Und das ist dann die Frage der Machbarkeit. Und da sehe ich die Gefahr, dass zu viel Radikalität, gerade in den ersten Schritten, auch wenn man das Gefühl hat, die Zeit drängt jetzt, dass die von Anfang an viele auf der Strecke lässt. Und vielleicht ist es besser, mit etwas kleineren Schritten zu beginnen, aber dann nachher in dem Schwung eben auch viel mehr mitnehmen zu können.
Klimapolitik ist eine Gesamtgesellschaftsaufgabe, die jeden trifft. Das zu vermitteln ist auch dann in Zukunft Ihre Arbeit, weil Sie sich nicht mit dem Posten als Kassenwart beim NABU-Ortsverein in Köllertal zufrieden geben wollen.
Ist aber ein schöner Posten, ja, und ein toller Ortsverein.
Das glaube ich Ihnen ganz sicherlich. Da ist auch die Verantwortung vielleicht ein ganz kleines bisschen weniger als in einem anderen Amt.
Ich bin auch nur Kassenprüferin, also nicht der Kassenwart, keine Sorge.
Immerhin. Vielen Dank für diesen Podcast, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Vielen Dank.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.